Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die Straße von Hormuz, nur 40 Kilometer breit und doch ein Nadelöhr für ein Fünftel des weltweiten Ölverbrauchs. Seit dem Angriff auf den Iran steht diese Lebensader der Weltwirtschaft praktisch still. Tanker drehen um, Flugzeuge bleiben am Boden, Börsen zittern und Millionen Reisende wissen nicht, wie es jetzt weitergeht. Was bedeutet dieser Konflikt auch konkret für Unternehmen, Märkte und Verbraucher? Wie robust ist unsere globalisierte Wirtschaft wirklich? Und droht jetzt die nächste Inflationswelle? Darüber spreche ich jetzt mit Oliver Stock, Herausgeber der Wirtschaftszeitschrift Business Punk. Herr Stock, schön, dass Sie da sind.
Ja, prima, dass ich hier sein darf.
Herr Stock, wenn Sie auf die aktuelle Eskalation blicken, wo stehen wir wirtschaftlich gerade? Eher am Beginn einer kurzen Schockphase oder an einem Wendepunkt für den Welthandel?
Gute Frage und laue Antwort. Wir wissen es nicht so genau. Das hängt natürlich jetzt ganz stark von dem ab, was dort in der Golfregion im Iran passiert. Wenn aus diesem Krieg tatsächlich ein Dauerzustand in dem Sinne wird, dass das Wochen und Monate dauert, dann wirkt sich das massiv auf die Weltwirtschaft aus. Im Moment gibt es erstmal einen Schreck, aber es gibt immer noch die Hoffnung, dass das nur eine kurzfristige Geschichte ist und sich schneller lösen wird.
Welche unmittelbaren Reaktionen können Sie denn so beobachten in Unternehmen und an den Märkten seit dem Angriff?
Naja, klar ist, dass die Märkte immer sehr schnell reagieren, während die unmittelbaren Probleme eigentlich uns noch gar nicht erreicht haben. Also ich will das mal deutlich machen. Wir haben die Tanker, die Sie eben angesprochen haben, die in der Straße von Hormuz nicht durchkommen. Etwa 200 Tanker stecken da fest oder warten, bis sie da wieder freie Fahrt bekommen könnten. Und bis die hier wären und bis das Öl raffineriert wird und in den Tankstellen landet, würde das natürlich Wochen und Monate dauern. Aber tatsächlich ist in der Nacht von Samstag auf Sonntag und spätestens seit Montag eben auch seit Wochenbeginn der Ölpreis und damit auch der Benzinpreis an den Tankstellen in Deutschland und anderswo schon ganz stark gestiegen. Man sieht, die Märkte nehmen also etwas vorweg, was noch gar nicht wirklich eingetreten ist. Und das gilt eigentlich für alle Märkte, das gilt für Aktien, das gilt für die Energiemärkte und das gilt überall da, wo die Unsicherheit jetzt Einzug findet.
Jetzt ist es ja so, dass der Iran auch ein BRICS-Staat ist. Dementsprechend könnte der ein oder andere Staat, der ebenfalls in diesem Verbund drin ist, sich jetzt gegenüber dem Iran verpflichtet fühlen, ihm zur Seite zu springen, zumindest wirtschaftlich. Inwiefern könnte die BRICS-Mitgliedschaft vom Iran größere Auswirkungen auf die Weltwirtschaft oder die aktuelle Situation noch haben?
Ja, dieses zur Seite springen, was Sie ansprechen, das ist im Moment nicht in Sicht. Dazu ist BRICS ein deutlich loserer Verbund, als es die Europäische Gemeinschaft oder auch jetzt der geplante Mercosur ist. Was man aber sieht, ist, dass durch den Angriff auf den Iran, durch den Krieg im Iran, die BRICS-Staaten natürlich jetzt ganz unterschiedlich aufgestellt sind. Beim Iran funktioniert im Moment nichts mehr richtig. Also, dass der liefern kann, dass der Öl und Gas liefern kann, das ist jetzt deutlich gestört. Auf der anderen Seite der große BRICS-Player Russland, der profitiert natürlich. Der profitiert davon, dass die Ölpreise steigen, dass die Gaspreise steigen und er hat Öl und Gas in Hülle und Fülle und kann liefern, darf zwar nicht wegen einiger Widerstände, zum Beispiel in Europa, aber es gibt ja auch andere Regionen, wo er hinliefern kann. Also ich rechne damit, dass die BRICS-Staaten eher in Uneinigkeit im Moment sind, weil sie eben ganz unterschiedlich von diesem Krieg betroffen sind.
Könnten die denn, wenn die sich jetzt zusammentun würden, an der Stellschraube drehen? Also das ist ja der Sinn von einem Staatenbund oder von einem Wirtschaftsbund, dass man sagt, man zieht gemeinsam an einem Strang. Wenn sich alle politisch einig sind, dass man dann sagt, wir drehen jetzt hier am Schräubchen und wir tun den anderen jetzt richtig weh. Das ist ja der Sinn der Sache, oder nicht? Dass man halt Kräfte bündelt.
Das wäre der Sinn der Sache, aber dazu ist dieser Verbund eben zu lose. Man muss sich das mal vorstellen, da sind Länder drin wie Russland, wie der Iran, aber auch wie Brasilien. Die haben, und das war schon immer das Problem, ganz unterschiedliche Interessen, haben unterschiedliche Rohstoffe, die haben unterschiedliche Talente sozusagen, was sie eigentlich beitragen können. Und sie haben vor allen Dingen ein unterschiedliches politisches Verhältnis zu dem und zu den anderen Staaten, insbesondere zu den USA. Ein Land wie Brasilien wird sich mit der USA niemals verscherzen. Russland versucht auch immer wieder den Draht immerhin zu Washington zu halten. Und der Iran ist doch jetzt weltweit stark isoliert. Jedenfalls ist im Moment nichts anderes da absehbar. Insofern, ich glaube nicht, dass die BRICS sich da irgendwie zusammenraufen.
Wie stark trifft denn dieser Konflikt Europa im Vergleich zu den USA oder Asien?
Europa ist stark abhängig von Energielieferungen. Das ist ein Thema. Wir sind da sehr vernetzt. Wir sind abhängig davon, nicht nur, dass das Öl kommt, sondern zunehmend auch gerade Deutschland, dass das Gas kommt. Wir haben unsere Versorgung ja stark umgestellt. Die Russlandversorgung findet seit 4 Jahren nicht mehr statt, aus bekannten Gründen. Und seitdem müssen Tankschiffe aus dem Nahen Osten kommen, aus den USA kommen, die mal mit Öl und mal mit Gas, mit Flüssiggas beladen sind. Und die bestimmen unseren Energiehaushalt. Und diese Rohstoffe, Öl und Gas, sind jetzt deutlich teurer geworden. In den vergangenen 2 Tagen ist da so eine Steigerung um etwa 14% zu beobachten. Und es ist ganz klar, wenn Energie so viel schubartig teurer wird, dann haben wir sowas, was der Ökonom dann importierte Inflation nennt.
Was passiert denn mit Unternehmen, deren Rohstoffe oder Vorprodukte auch, muss man ja auch bedenken, jetzt wochenlang möglicherweise nicht durchkommen?
Und zunächst mal passiert in den nächsten Wochen deswegen unmittelbar noch nichts. Denn die Unternehmen haben meistens Lager angeschafft, die haben sich abgesichert. Das heißt, dass die Lieferkette reißt und wir das wie in Corona erleben, dass tatsächlich Container und Tanker irgendwo hängen bleiben und die Versorgung nicht sichergestellt ist. Das wird, wenn dieser Konflikt, dieser Krieg 1-2 Monate dauert, nicht der Fall sein. Das wird sich dann auswirken, wenn so ein Krieg länger als 3 Monate dauert. Mhm. Aber was jetzt unmittelbar eben passiert ist, dass die Preise steigen, dass die Inflation steigt. Und wenn wir das auf der anderen Seite dann sehen, was für ein mickriges, schwankendes, zartes Pflänzchen von Wirtschaftswachstum wir im Moment haben, und dann sehen wir steigende Preise, dann wirkt sich das unmittelbar aus. Und die Prognose der Ökonomen, die sagen, gut, 1% Wachstum in diesem Jahr in Deutschland, die könnten wir schaffen, die ist spätestens seit heute hinfällig.
Stichwort Energie, Ölpreis und Inflation. Analysten sprechen von möglichen $100 pro Barrel. Welche Dynamik? Sie haben das schon leicht angedeutet, aber wenn der Krieg jetzt mal diese 2 Monate Länge überschreiten sollte, welche Dynamik kann denn so ein Ölpreissprung in Gang setzen und ist da überhaupt noch Luft nach oben?
Ja, das ist tatsächlich das Thema, was unmittelbar seit diesen Stunden eigentlich zu spüren ist. Wenn man sich das mal genauer anschaut, dann kommen Analysten dazu, dass sie sagen, Energiepreise, die mehr als 10% steigen, die führen dazu, dass die Inflation im Jahr etwa um 0,5% stärker ansteigt, als man das sich eigentlich gewünscht hat. Und eine Inflation, die so viel stärker ansteigt, die führt etwa zu 0,1% weniger Wachstum. Also da setzt sich einfach so ein Dominosteinverfall in Gang, der jetzt läuft. Und wenn er nicht angehalten wird durch ein rechtzeitiges Ende dieses Krieges, dann spüren wir das ganz erheblich in unseren Wachstumszahlen.
Welche Rolle spielt denn bei der Wirtschaft und bei all diesen Dingen, die wir jetzt besprechen, auch die Psychologie, gerade in solchen geopolitischen Krisen?
Ja, die Psychologie funktioniert ja immer so, dass wir jetzt noch überrascht sind und zunächst mal noch der alten Welt hinterherhängen. Deswegen, wenn man heute fragt, wie meint ihr, geht das weiter, dann sagen alle Analysten, Mensch, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass es bald wieder vorbei ist. Da ist natürlich aber auch viel Hoffnung und eben viel alte Weltdenken da drin. Das mittlere Risiko sehen eigentlich die Analysten darin, dass das so 2-3 Monate dauert, der Ölpreis dann auf $100 pro Barrel springt und das dann schon größere Auswirkungen hat. Und es gehen im Moment die wenigsten davon aus, dass wir da einen Krieg haben wie der zwischen Russland und der Ukraine, der jetzt 4 Jahre dauert. Das können sich eigentlich die wenigsten vorstellen, aber da spielt ganz viel Psychologie eine Rolle. Ich empfehle immer, sich mal die harten Fakten anzugucken. Und die harten Fakten sind unter anderem, guckt euch den Verkehr der Tanker an. Solange die stehen, haben wir Krise. Guckt euch an, wie viel Gas kommt nach Europa. Solange nichts ankommt, haben wir Krise. Oder auch, was macht der Ölpreis? Und vor allen Dingen, wie kommuniziert im Moment die Europäische Zentralbank? Solange die still ist und solange die nicht sagt, oh, wir müssen eventuell an der Zinsschraube drehen, würde ich mal noch nicht auf Alarmstufe Rot setzen.
Wir hatten auch die Flieger schon angesprochen und da kommen wir zur Reisebranche, die auch ein großer Faktor natürlich in einer Volkswirtschaft auch ist. Was bedeutet die aktuelle Lage gerade für die Reisebranche insgesamt? Erholt man sich da wieder oder steht man da vor dem nächsten Rückschlag? Die war ja angeschlagen.
Ja, die Reisebranche hat natürlich die tiefen Spuren von Corona. Dann ging es stark wieder aufwärts. Die Leute hatten wieder Lust und gerade besonders viel Lust, in die Ferne zu reisen. Jetzt erleidet das wieder einen Rückschlag. Nun ist die Reisebranche Kummer gewohnt. Die weiß, dass geopolitische Spannungen und Eruptionen bei ihnen immer so etwas auslösen. Und auch da wird abgewartet. Aber unterm Strich kann natürlich dabei herauskommen, dass sich die Menschen überlegen, Mensch, wenn ich Urlaub mache, muss ich dann nach Ägypten? Muss ich denn wirklich nach Marokko? Muss ich auf die Seychellen oder sonst wohin? Und da ist der Trend, Urlaub zu Hause zu machen, im eigenen Land zu machen oder in der eigenen Region zu machen, sicherlich einer, der gerade jetzt im Februar oder im März, wenn die Urlaubsbuchungen stattfinden, vielen Menschen zu denken gibt.
Und was sagt dieser Konflikt eigentlich über die Verwundbarkeit unserer globalisierten Wirtschaft aus?
Ja, natürlich ist unsere Wirtschaft höchst verwundbar. Nur die Globalisierung wird ja gerade anders geordnet. Da ist nicht so ein Krieg das allein Ausschlaggebende, sondern da ist tatsächlich die Zollpolitik, die in den vergangenen Monaten durch Präsident Trump ausgelöst worden ist, auf Dauer das viel Ausschlaggebendere. Was passieren wird und was mir auch Unternehmer sagen, mit denen ich rede, dass die nicht mehr davon ausgehen, dass auf Dauer das Modell Deutschland hier produzieren und dann in die Welt verschicken und von einer hohen Exportquote und entsprechenden Einnahmen zu leben, das Modell der Zukunft ist, sondern das Modell der Zukunft, was die deutschen Unternehmer sehen, ist, wenn sie es sich erlauben können, direkt vor Ort zu produzieren.
Also das, was Sie ansprechen, ist sozusagen auch eine Diversifizierung, eine Lagerhaltung, also man sollte vielleicht was in der Rückhand haben und auch eine Regionalisierung, Dinge vor Ort bei uns wieder selber produzieren, verstehe ich Sie richtig?
Das wird dazu führen, dass eine Unabhängigkeit in der Versorgung von vielen Ländern angestrebt wird. Wie die das organisieren, in welchen Verbünden die das organisieren, ob das dann tatsächlich national oder möglicherweise supranational innerhalb Europas organisiert wird, das ist sicherlich ein Trend, den beobachten wir auch nicht erst seit diesem Krieg, sondern eben auch vor allen Dingen seit der neuen Zollpolitik der USA. Das müsste am Ende zu einer stärkeren Unabhängigkeit von einzelnen wirtschaftlichen Gebilden führen. Bloß der Prozess dauert richtig lange, der ist am Anfang und bis da Erfolge da sind, wird es ein bisschen dauern. Und wir müssen uns auch nichts vormachen. Öl und Gas in ausreichenden Mengen für unsere Wirtschaft werden wir in Deutschland niemals haben.
Sagt der Wirtschaftsjournalist Oliver Stock und ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Ja, Ihnen herzlichen Dank.